Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Folge geht es um Entscheidungsfindung und zwar, warum man sich so schwer tut, wenn eine Entscheidung das ganze Leben ändert und wie du weiterkommst. Also, ganz viel Spaß dabei! In dieser Folge kriegst du 4 konkrete Tipps, Hinweise, Schritte, nenn es wie du willst, um große lebensverändernde Entscheidungen leichter zu treffen. Letzte Woche haben wir uns ja angeschaut, was die Entscheidung eben die Zerrissenheit zwischen Affäre und Langzeitpartnerschaft bedeutet, wie du da zu einer Entscheidung kommst, um eben für dich die sinnvollste neue Richtung oder alte Richtung einzuschlagen, die für dich gerade stimmt. So. In dieser Folge geht es jetzt nochmal um Entscheidungen allgemein, beziehungsweise eher halt große Entscheidungen, lebensverändernde Entscheidungen, wegweisende Entscheidungen, wie du sie auch immer nennen magst. Und wir haben uns letzte Woche schon angeschaut, warum diese Entscheidungen oft zu schwer sind, welche Fehler Menschen dann auch in solchen Situationen gerne machen und welche Fragen dir halt helfen, um zu entscheiden, okay, bleibe ich in meiner Langzeitbeziehung oder gehe ich den Weg weiter mit meiner Affäre? Und jetzt gehen wir halt, wie versprochen, auch noch tiefer in das Thema ein und schauen uns an, wenn es nicht nur mit Dreieckssituationen oder Affären zu tun hat, sondern große Lebensentscheidungen im Allgemeinen betrifft. Und es kann sein, dass du gerade vor so einer Entscheidung stehst, wenn du da zuhörst. Und da gibt es Dinge, die das Leben wirklich verändern. Zum Beispiel, du überlegst, ob du deinen Job kündigen sollst, weil du dich dort seit Jahren nicht mehr wohlfühlst. Wir hatten das gestern im Membership. War eine Frage, da hat die Kundin von uns, die hat schon durch eine letzte Frage im Membership eine Gehaltsverhandlung geführt, die sie dann eben nach unseren Tipps und Impulsen aufbereitet hat oder vorbereitet hat und dann auch mehr Gehalt bekommen hat. Und jetzt hat aber die Firma quasi das Gehalt verändert und gesagt, naja, aber hier ist jetzt quasi Ende in deiner Gehaltsstufe oder bei deinem Berufsbild gibt es kein Weiterkommen mehr. Und jetzt hat sie mich gefragt oder uns gefragt, was sie denn tun kann, wenn sie denn in 1 bis 2 Jahren nochmal eine Gehaltsverhandlung führen wollen würde. Und da habe ich halt auch ihr mitgegeben, dass sie sich natürlich auch bewerben kann in anderen Unternehmen, dass sie erstmal ihren Marktwert checken soll, damit sie halt weiß für sich innen drin, was kann ich denn überhaupt verlangen oder was würden andere bezahlen, auch wenn sie gar nicht vorhat, das Unternehmen zu wechseln. Da war sie nämlich schon viele, viele Jahre. Nur wenn da jetzt wirklich Schicht im Schacht ist und wenn es das Ende der Fahnenstange wäre und sie damit wirklich für den Rest ihres Lebens nicht mehr Geld verdienen könnte, dann würde sie sich mit so einer Entscheidung wahrscheinlich auseinandersetzen müssen, vielleicht eben doch mal nach vielen Jahren das Unternehmen zu wechseln, weil auch das so Gehaltssprünge und so haben halt viele vermehrt, wenn sie eben ein Unternehmen wechseln. Oder eben du fühlst dich nicht wohl auf deiner Arbeitsstelle, du hast irgendwie immer eine Kollegin, die dir auf den Sack geht oder einen Kollegen oder sowas. Vielleicht willst du dich auch nebenbei selbstständig machen, du hast eine Idee oder ein Thema, für das du brennst und du denkst, oh, so eine Selbstständigkeit, vielleicht auch später mal mit dem Fokus auf das Vollzeit zu tun und so, boah, das wäre so richtig cool. Ich meine, ich habe meine Selbstständigkeit auch erstmal nebenbei aufgebaut und viele, viele meiner Coaches, die ich ausbilde, machen das auch erstmal eben als Side-Hustle, wie man das heutzutage so schön nennt, also als Nebenberuf, um überhaupt mal einen Fuß in die Selbstständigkeit zu kriegen und das dann Stück für Stück nebenbei aufzubauen. Vielleicht magst du aber auch in eine andere Stadt ziehen oder es steht irgendwie an, welche Uni du wählen willst oder einen Auslandsaufenthalt oder welchen Studiengang oder soll ich noch den Master machen oder was auch immer. Und vielleicht weißt du auch nicht, was dich dort erwartet oder du hast ein bisschen Angst, deine Heimatstadt zu verlassen oder sowas. Es kann aber auch sein, dass die Entscheidung bedeutet, dass du eine Familie gründen willst, also Kinder kriegen möchtest oder eben dich trennen möchtest oder vielleicht einen Kinderwunsch mit einer Person nicht hast und denkst, aber irgendwie würde ich schon gern Kinder kriegen. Und da steht die Entscheidung wieder vor, also das Thema davor, was du mit der Beziehung anstellen sollst. Oder du möchtest vielleicht eine Ausbildung machen, eine Weiterbildung, die schon lange also auf deinem Schirm ist, die dich wirklich weiterbringen würde. Oder vielleicht glaubst du, dass sie dich weiterbringen würde, aber vielleicht Geld kostet oder einen zeitlichen Invest oder du Angst hast, ob du es wirklich schaffst. Das ist auch das, was viele meiner Coaches, die bei mir anfangen, haben, diese Ängste. Ja, was ist, wenn es eben sich das Geld nicht lohnt oder wenn ich nicht die Prüfung schaffe oder. Also das sind halt Themen, die uns Menschen umtreiben, weil wir halt im Leben auch ein Stück weit vorankommen wollen, weil unser Gehirn ja dafür gebaut ist, auch Dinge zu verändern, Dinge weiterzuentwickeln und nicht immer nur da stehen zu bleiben und stecken zu bleiben, wo man ist. Und manche Entscheidungen haben einen von weg Charakter, also boah, ich finde den Job blöd oder ich verdiene zu wenig Geld oder was auch immer. Und andere haben einen Hinzu-Charakter. Oh, Coaching finde ich total spannend, das finde ich einen sinnerfüllten Beruf, sowas würde ich gerne machen. Oder die und die Stadt reizt mich, das finde ich total toll, anstatt zu sagen, meine Heimatstadt ist so arschig und ich kann die Gesichter nicht mehr sehen. Also auch da, du hast eben verschiedene Motivatoren zwischen von weg und hinzu, wenn du eine Entscheidung treffen willst. Und was immer hinter einer Entscheidung steht, was auch wichtig ist zu wissen, ist, dass wir uns ein bestimmtes Gefühl erhoffen, wenn wir diese Entscheidung treffen und ein anderes Gefühl vermeiden wollen. Jetzt kommt aber immer unser Gehirn mit der Angst um die Ecke und sagt, naja, aber wenn es schief geht, wenn du dich selbstständig machst und dann gehst du pleite und dann wohnst du unter der Brücke oder wenn du dich trennst und die Kinder werden ganz schlimme Traumata davon tragen oder du schaffst es finanziell nicht oder. So, auch das geht immer einher mit einer Entscheidung. Also du wirst nicht morgens aufwachen und sagen, oh, ich treffe jetzt eine lebensweisende Entscheidung, einfach mal so. Ich meine, als wir Kinder bekommen haben oder entschieden haben, eben Kinder zu bekommen, war das schon, wir haben uns zusammengehockt und haben überlegt, okay, wollen wir das tun? Ich hatte früher, also immer eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als ich halt meinen Mann kennengelernt habe, hatte ich immer das Thema, dass ich keine Kinder bekommen möchte. Weil ich habe das beobachtet bei anderen, das fand ich nicht so lustig. Und dann haben wir uns aber eben nach der Hochzeit tatsächlich zusammengehockt und überlegt, wollen wir jetzt Kinder kriegen, ja oder nein, haben verschiedene eben fürs und wider abgewogen und haben uns dann eben für die Kinder entschieden. Und auch das geht mit Entscheidungen einher. Das heißt nicht, wenn du dann diese Entscheidung getroffen hast, dass dann für immer alles tutti ist und dass du total happy bist mit der Entscheidung. Vor allen Dingen Kinder kriegen ist ja eine Entscheidung, die du definitiv nicht mehr rückgängig machen kannst, sondern die dich ein Leben lang ja beschäftigt und begleitet sozusagen. Aber ja, und deswegen ist es halt tatsächlich so schwer. Und deswegen sind meine Kunden, Kundinnen, die eben irgendwo an so einer Stelle stehen, die haben so ein Gefühl von innerer Starre. Sie wissen, dass sie was verändern wollen, sie wissen aber nicht wie und in welche Richtung oder ob es klappen kann. So, sie spüren auch, dass eine Entscheidung vielleicht notwendig ist, also aus von weg Gründen oder auch aus hinzu Gründen. Aber jede Option wirkt dann entweder gleich verlockend oder gleich beängstigend und dann entsteht halt dieser Wunsch nach einer Garantie. So nach dem Motto, ach, wenn ich jetzt richtig entscheide, dann wird alles gut. Aber eben, wie ich gerade gesagt habe, das wird es nicht. Diese Garantie gibt es nicht. So, und deswegen schauen wir uns jetzt an, worauf du Entscheidungen wirklich stützen kannst, weil da geht es wirklich um Werte, um Intuition, um Erfahrung, um Logik. Und vielleicht auch auf die emotionalen Hinweise, die damit einhergehen. So, und die wenigsten Entscheidungen sind deshalb so schwierig, weil du halt zu wenig Informationen hast oder weil du zu wenig nachgedacht hast. So. Die meisten Menschen, die eine Entscheidung treffen, die haben sich rundum informiert, pro und contra abgewogen, sich ausführlich mit der bestimmten Thematik beschäftigt, eben Kinder kriegen, einen finanziellen Invest einzugehen, in irgendwelche Aktien zu investieren oder in einen Stromspeicher oder was auch immer, umzuziehen und so weiter. So, nur in den Coachings merke ich halt immer wieder, dass meine Kunden, Kundinnen dann wahnsinnige Probleme haben, sich zu entscheiden, und zwar obwohl sie gut abgewogen haben, obwohl sie gut informiert sind. Und das liegt halt daran, dass bei den vermeintlich großen Entscheidungen, also man redet sie sich im Gehirn ja auch meistens größer, es verändert das ganze Leben. Da mache ich dann mit meinen Kunden, Kundinnen immer so ein, okay, wirklich das ganze Leben? Okay, wie viele Lebensbereiche hat dein Leben und welche Lebensbereiche sind davon nicht betroffen. Also auch das ist immer wichtig, dass man sich nicht größer redet, als es unbedingt vielleicht sogar ist. So, und es, bei diesen Entscheidungen kommen halt mehrere Komponenten ins Spiel, vor allen Dingen auch emotionale Komponenten. Also da geht es um das Thema Sicherheit. Viele wollen dann bis ins kleinste Detail wissen, wie wirkt sich die Entscheidung aus, was hat es für positive Effekte, was für negative und so. Und da, das hat viel mit Kontrollettitum zu tun. So. Erst wenn ich genau weiß, was dabei rauskommt, dann kann ich Ja oder Nein sagen. Aber so funktioniert das Leben halt nicht. Entscheidungen sind immer ein Schritt ins Unbekannte. Vieles kannst du kontrollieren, aber vieles halt auch nicht. Und genau dieser Aspekt, den mögen viele nicht, weil der Angst auslöst. Dann ist ein weiterer Punkt, dass Entscheidungen halt auch mit einem Verlust einhergehen. Immer. Also auch wenn du eine Von-Weg-Entscheidung triffst, bedeutet es gleichzeitig, dass du halt irgendetwas aufgibst. Etwas Gewohntes, etwas, was du kennst, etwas, wo du nicht groß drüber nachdenken musst. Vielleicht eine alte Wohnung, einen alten Wohnort, einen alten Job oder einen alten Partner, Partnerin, so. Und tatsächlich, wenn du dich jetzt für Option A entscheidest, dann entscheidest du dich automatisch nicht für Option B. So, also das heißt, du musst irgendwo Nein sagen. Und ich mache auch immer das Bild mit meinen Kunden auf, dass du halt so drei Türen hast, wie in so einem Computerspiel. Und wenn du halt durch Tür A gehst, dann spielst du Welt A. Und wenn du Tür B wählst, spielst du Welt B. Und Welt A und Welt C ist nicht mehr verfügbar. Also auch das ist für viele schwer, selbst wenn jetzt Option A sich total schwer stimmig anfühlt und so weiter. Also gerade auch beim Kinderkriegen ist halt, das bedeutet, ja, ich will Kinder, ich möchte eine Familie haben und so weiter. Aber ja, du entscheidest dich gegen Selbstverwirklichung eine Weile, gegen Selbstbestimmung, gegen Freiheit, gegen sehr, sehr viele Dinge und auch die Beziehung wird einige, wie soll ich sagen, Herausforderungen nehmen. Aber das schauen wir uns im Juli genauer an, wie sich Kinder auf eine Beziehung auswirken. Da habe ich eine kleine Podcast-Serie schon vorbereitet, die ich nur noch produzieren muss. Genau. Also ja, wenn du dich für Freiheit entscheidest, dann würdest du dich wahrscheinlich eher gegen Kinder entscheiden oder eben du entscheidest dich für die Elternrolle und dafür entscheidest du dich halt gegen Freiheit. Also es ist immer irgendwo, ist ein Preis zu bezahlen, immer ist irgendein Tod zu sterben, so, und das ist das, was auch viele Gehirne halt nicht wollen. Sie wollen nichts verlieren. So, und dann ist das Nächste, dass eine Vielzahl an Möglichkeiten, also je mehr Optionen du möglicherweise hast, desto größer wird die Lähmung. So, Menschen glauben dann, sie müssten die perfekte Wahl treffen und genau dieser Anspruch blockiert. Also es gibt ja diese Versuche mit dem Marmeladenregal, wo die Menschen vor dem Marmeladenregal stehen und je mehr verschiedene Marmeladen es gibt, desto weniger entscheiden sie sich und kaufen dann am Ende gar keine Marmelade. So. Oder du baust ein Haus und du hast immer Angst, oh mein Gott, sind das die perfekten Fliesen oder gibt es noch 10 bessere Optionen, das Bad irgendwie zu gestalten oder sowas und besser zu bauen. Und das ist meine Eltern, die haben immer den Spruch gebracht, das erste Haus baust du für den Feind, das zweite für deinen Freund und das dritte für dich selber, weil du dann eben so viel Erfahrungen gesammelt hast, dass du erst im dritten Haus quasi wirklich die Checkung hast, wie du es haben willst. Und das ist etwas, auch das betrifft halt große Entscheidungen, dass du es wahrscheinlich nicht perfekt hinbekommen wirst, also sehr höchstwahrscheinlich. So, und dann gibt es noch innere Konflikte, das ist so ein Klassiker, ein Teil von dir will vielleicht die Sicherheit, ein anderer Freiheit, auch das war gestern ein Thema im Membership, das eine, da ging es um das Thema Bedürfnisse und da haben wir um diese 6 menschlichen Bedürfnisse gesprochen nach Tony Robbins, also 6 Human Needs, und da hat sie gesagt, okay, da kam dann raus, okay, Sicherheit und Unsicherheit, also Sicherheit vorher und dann Unsicherheit, aber wozu brauche ich Unsicherheit, wenn ich doch Sicherheit haben kann? Also wir alle wollen Sicherheit in irgendeiner Form, in irgendeiner Ausprägung. Aber jeder von uns strebt auch nach Veränderung und nach Abenteuer. Weil wenn wir quasi heute schon wissen, dass wir eben in 5 Jahren einen Heiratsantrag kriegen und dann in 6 Jahren die Hochzeit ist und in 7 Jahren kriegen wir das erste Kind und dann in 9 Jahren das zweite oder was auch immer, dann wird das Leben halt auch saulangweilig so. Also das heißt, klar will ein Aspekt von dir vielleicht diese innere Stabilität, aber der andere möchte vielleicht eben die Veränderung, weil da vielleicht mehr Geld drin ist in der neuen, im neuen Job oder in der Selbstständigkeit. So. Also Entscheidungen werden dann halt immer besonders schwer, wenn innere Stimmen und Wünsche, Bedürfnisse quasi wie sich gegenseitig halt behindern. Und es gibt, auch das hatten wir gestern eben diskutiert, dass es bei den 6 menschlichen Bedürfnissen auch darum geht, eben Zugehörigkeit zu empfinden und Liebe zu haben in der Gemeinschaft, aber auch etwas Besonderes zu sein, also auch ein bisschen rauszustechen. Und auch das ist natürlich etwas, was sich gegenseitig manchmal eben behindert oder sogar ausschließt. So, und wenn sich jetzt, also weil viele Entscheidungsprozesse für viele meiner Klienten und Klientinnen so wahnsinnig stressig anfühlen, kippen sie dann in Handlungsmuster, die halt nicht wirklich sinnvoll sind und die dann vielleicht dazu führen, dass sie entweder übereilte, unstimmige oder erstmal gar keine Entscheidungen treffen. Und das habe ich sehr, sehr häufig auf dem Schreibtisch, die Menschen, die dann Monate und teilweise Jahre in der Nichtentscheidung hängen. So, und die häufigsten Muster, die ich in den Coachings bemerke, sind halt erstmal sehr, sehr viel grübeln, aber nicht handeln. Und da beißt sich das Gehirn halt so ein Stück weit fest. Da werden Optionen analysiert bis ins kleinste Detail, ohne irgendwas zu tun. Aber Menschen müssen etwas tun, um neue Informationen zu bekommen und diese Informationen wieder auszuwerten. So. Grübeln erzeugt zwar das Gefühl von Aktivität, wie ich es auch in meiner Podcast-Folge habe, zum Thema, dass dich Grübeln nicht weiterbringt. Also auch da kannst du mal auf Spotify nach der Podcast-Folge suchen, ist erst so ein paar Wochen alt. Aber es fühlt sich so produktiv an, aber es führt dich nirgendwo hin. So, und dann ist das Zweite, viele treffen dann eben Entscheidungen aus einer Angst heraus. Also da ist da die Angst der Motor und der Antreiber und da entsteht halt auch meist kein nachhaltiges und stimmiges Ergebnis. Die Angst führt zu Vermeidung, zu Rückzug oder auch einem impulsiven Handeln, um Gottes Willen nur, dass ich diese Emotion möglichst schnell loswerde. Nur Entscheidungen aus Angst sind halt wenig, wie soll ich sagen, erfüllend und auch selten dauerhaft tragfähig. So. Und dann orientieren sich viele auch sehr nach den Meinungen anderer. Also die holen sich dann Entscheidungsprozessen Rat. Und es ist auch verständlich und auch gar nicht so verkehrt. Aber jeder Mensch berät halt aus seiner eigenen Geschichte heraus. Jemand, der schlechte Erfahrungen mit einer Selbstständigkeit gemacht hat oder Selbstständige vielleicht sogar verachtet oder sowas, der wird dir halt davon abraten. Und jemand, der in einer unglücklichen Beziehung geblieben ist, oftmals auch aus einer Generation vielleicht vor dir oder sowas, also deine Mutter, deine Eltern oder sowas, die raten dir dann, ja, wegen den Kindern musst du aushalten und du kannst dich doch nicht einfach trennen und so. Gott, wie oft ich das hab, dass sich irgendwelche Eltern in den Trennungsprozess von Kindern einmischen, also erwachsenen Kindern, und denen teilweise auch blockieren, behindern oder versuchen, mit allen Mitteln dagegen anzukämpfen, weil sie das nicht aushalten können, dass sie vielleicht einen Weg nicht gegangen sind in die Selbstverwirklichung, in die Selbstbestimmung und ihre Kinder würden das dann tun. So. Und da spiegeln halt diese Ratschläge die Erfahrung anderer, aber nicht deine Realität. Und da gibt es natürlich Ausnahmen und zwar echte Expertise. Also wenn du ein Auto kaufen willst und keine Ahnung hast, dann ist natürlich jemand, der sich für Autos interessiert, sehr hilfreich. Und logischerweise wäre dann auch, klar, der Autoverkäufer im Autohaus, der kennt sich auch gut aus, aber halt mit seiner Marke und der will dir die irgendwie ans Herz legen, logischerweise. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht auch schon verschiedene Modelle gefahren hat und die Pro und Kontras so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung weiß, ist es hilfreich. Und wenn du jetzt medizinische Entscheidungen treffen musst, dann ist Fachwissen sowieso essentiell. Also da ist ChatGPT manchmal auch eine Hilfe, aber nicht so sehr wie wirklich dann ein Arzt oder eine Ärztin, die dich gut kennt oder die sich halt auf ein bestimmtes Thema spezialisiert hat. So, weil die wichtigsten Lebensentscheidungen, die lassen sich definitiv sowieso nicht delegieren, aber mit wirklichen Experten hast du halt andere, wie soll ich sagen, Informationen zum Verarbeiten und zum Schlussfolgern, als wenn du jetzt in deiner buckligen Verwandtschaft rumfragst. So. Und das bedeutet auch, wenn du Entscheidungen treffen willst, du musst halt Verantwortung für dich übernehmen und kannst die Verantwortung halt auch nicht an andere abgeben. So. Dann machen viele meiner Kunden auch eine der Optionen zu idealisieren und irgendwas hinein zu interpretieren, was quasi dann viel superer und viel tollerer und viel besserer ist als das, was sie jetzt gerade haben, um eben nicht so Angst, also um die Angst quasi wegzudämpfen. Und dann überhöhen sie diese eine Möglichkeit und versuchen die andere Möglichkeit abzuwerten. Und dadurch entsteht halt ein verzerrtes Bild, was die Entscheidungen schwerer macht, so. Ich finde diese Taktik gar nicht so verkehrt, wenn eben schon klar ist, welche Entscheidung ist für mich die richtige, aber ich habe zu große Angst. Dann ist die falsche Entscheidung quasi wirklich sich schlecht zu reden, eine verdammt gute Idee, und die richtige, also vermeintlich richtige Entscheidung, wo du sagst, ja, das ist das, was ich will, dir wirklich in den schönsten Farben auszumalen, dann ist das eine gute Idee. Aber gerade im Affärenkontext sehe ich das halt oft, dass die Affärenperson idealisiert wird oder der Langzeitpartner irgendwie abgewertet wird oder Langzeitpartnerin. Und im Membership gestern hatten wir auch, ich erinnere mich halt immer an die aktuellen Calls, die ich gegeben habe. Gestern war das eben auch, dass die Affärenperson sagt, du musst dich jetzt entscheiden, weil ich will keine Affäre mehr sein. Und jetzt war die Fragestellerin wirklich vor dem Dilemma gestanden und ich habe ihr eine Hausaufgabe gegeben, eben mal eine Inventur zu machen, beide Beziehungen zu beleuchten. Und dann sagt sie, die Affärenbeziehung ist eigentlich schlechter. Da sage ich, ja, was für eine gute Erkenntnis. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Da sage ich, ja, erstmal deiner Affärenperson sagen, Schätzelein, auf Grundlage dieser jetzt Akut-Thematik entscheide ich gar nichts. Entweder du beruhigst dich mal ein bisschen und wartest, bis ich in einen vernünftigen Entscheidungsprozess komme, oder wir müssen halt das Ding loslassen. So. Also auch da ist wichtig, bei sich zu bleiben und nicht auf das Drängeln und das Drücken und auf irgendwelche Erpressungsversuche von irgendwem. Auch das habe ich häufig, dass der Langzeitpartner oder Langzeitpartnerin dann anfängt zu erpressen, dass die Person sich ja nicht für die Affäre entscheidet oder ja nicht sich trennen darf und so weiter. Gott, da habe ich auch sehr häufig sehr viele übergriffige Themen, mit denen dann meine Membership-Mitglieder dann zu uns kommen oder auch Coaching-Kunden. So, und dann, was auch noch passiert, ist impulsive Entscheidungen, um eben die Unsicherheit zu vermeiden oder möglichst schnell loszuwerden. Und das ist eine total übereilte Entscheidung. Also das, wenn ich sage, das, wenn ich mit meinen Leuten immer spreche, dann sage ich immer, du willst es gestern gelöst haben, weil du diese Emotion nicht aushalten kannst. Insofern weiß ich, dass du es bitte jetzt nicht entscheiden sollst. Weil diese innere Spannung, wenn du die aushalten kannst und wenn du mit der eine ganze Weile erstmal bleiben kannst, dann führt sie dich nicht an der Nase rum und führt dich zu einer Kackentscheidung, so mit dem Kopf durch die Wand, weil eine Entscheidung aus purer Überforderung oder purer Emotion auch langfristig meistens nicht so tragfähig ist. Also erstmal die Emotion auszuhalten, sich in alle Richtungen wirklich zu sortieren und zu reflektieren, das ist das Wichtigste, damit du dann eine für dich sinnvolle Entscheidung triffst. Also alles, was du sofort und am liebsten gestern entschieden haben möchtest, damit irgendein blödes Gefühl aufhört, kann ich dir wirklich Brief und Siegel drauf geben, ist die falsche Entscheidung. Nicht tun, sondern immer erst warten und dann aufgrund von wirklich einem Überblick die Entscheidung treffen. So. Deswegen auch aus der frischen Verliebtheit nicht keine gute Idee. So, und dann, eine Entscheidung ist ja keine Endstation. Also auch das erlebe ich halt häufig, dass Menschen, die sich dann in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln wollen und so glauben, also wenn ich jetzt Ja oder Nein sage, dann ist es für mein restliches Leben für immer entschieden. Und dann kann ich nie wieder umentscheiden. Und dann ist der Partner weg und dann ist die Affäre vielleicht für immer weg. Und dann finde ich doch raus, dass er doch ganz nett war und so weiter. Ja. Es mag in manchen Fällen so sein, gerade wenn es um das Thema Kinderkriegen geht und so, dass das halt nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. So, du kannst es nicht wieder irgendwie reinschieben. Aber es gibt viele Entscheidungen, die du dann nicht in Stein gemeißelt haben musst, die du ändern kannst, neu entscheiden, manche sogar rückgängig machen und so weiter. Also eine Entscheidung ist keine Endstation. Und Endstation gibt es immer erst am Ende deines Lebens, wenn du halt stirbst. So, dann ist rum. Aber bis dahin hast du immer Gestaltungsspielraum. So, und deswegen ist wichtig, dass eine Entscheidung erstmal eine Momentaufnahme ist und dein aktuelles Leben widerspiegelt, auch deine aktuelle Lebensphase. Und es bedeutet aber auch, dass vielleicht in 10 Jahren diese Partnerschaft, für die du dich gerade entschieden hast, nicht mehr die ist, die passt. Oder dass in 10 Jahren der Job eben nicht mehr der ist, der dich erfüllt und der dir Spaß macht. Ich meine, ich habe in meinem Leben meine Berufe mehrmals geändert. Weil wann immer ich an einem Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, es erfüllt mich nicht mehr, wollte ich was Neues tun und habe mich dann auf die Suche begeben und habe neue Berufe erlernt und war als Quereinsteiger in vielen Dingen. Und jetzt in meinem Coaching-Business bin ich halt da angekommen, wo ich wirklich sein will und was wirklich meins ist und wo ich mir mein Leben auch so gestalten kann, wie ich das möchte. So, deswegen bin ich hier happy und fein, auch wahrscheinlich bis ans Ende meiner Tage. Und trotzdem kann ich auch innerhalb meiner Selbstständigkeit, habe ich immer Spielraum, um Dinge zu verändern, um was auszuprobieren, um gegen die Wand zu laufen, weil nicht alles funktioniert und so weiter und einfach weiterzumachen. So. Und mit 17 triffst du definitiv andere Entscheidungen als mit 30, mit 50 triffst du wieder eine andere. Und nicht, weil die Entscheidungen von damals falsch waren, sondern weil du halt ein anderer Mensch bist. Geworden bist. Und da verändern sich Werte, da verschieben sich Prioritäten und die Erfahrungen, die du machst in deinem Leben, die wirken sich halt auf dich aus und die prägen dich. So, und deshalb verändern sich immer auch Entscheidungen und das ist gut so. Und ansonsten wäre das Leben auch so langweilig. Ich meine, wer bleibt schon heute noch bis zur Rente in derselben Firma? Also das ist ja quasi wie ausgestorben. Und was man jetzt schon sieht an der Generation Z, die haben auch nicht mehr diese Affinität zu den Langzeitbeziehungen. Also da ist ja momentan auch sehr viel Veränderung am Start, ob jetzt positiv oder negativ, das haben wir dahingestellt. Aber die Menschen committen sich bei Weiben nicht mehr so lange für eine Entscheidung, mit der sie dann für immer leben. So. Und es kann auch sein, dass du heute sagst, oh, das, was ich studiert habe, das würde ich heute nie wieder studieren, weil du dich mit 20 vielleicht nach deinen Eltern gerichtet hast oder nach irgendjemand anderem. Mein Sohn hat sich nach dem Abi entschieden, zur Bundeswehr zu gehen, weil in seinem Abi-Jahrgang war irgendwie ein Mädel, die hat das gemacht und die fand es so cool und hat ihm davor geschwärmt und hat gesagt, ja, er geht da zur Bundeswehr. So, dann war er genau 3 Tage da und hat gesagt, Mama, das ist so ein Scheiß, ich gehe wieder heim. Also das fand ich auch sehr interessant, weil das war halt so eine Einflussnahme von außen. Wir haben nichts dazu gesagt. Wir haben gesagt, du musst deine Erfahrungen machen und schauen, was immer dir gut tut und was du willst und so. Und dann ist er wieder nach Hause gekommen und hat sich dann fürs Japanologiestudium eingeschrieben. So. Also es bedeutet nicht, dass Entscheidungen dann scheiße waren oder dass du dir die Peitsche draufhauen sollst, wenn du irgendwas mal irgendwann entschieden hast, was du heute so nicht mehr tun würdest. Es bringt dich an den Punkt, wo du heute bist oder die Erfahrungen, die haben dir geholfen. Und daraus kannst du immer Schlüsse ziehen, auch eben in die Zukunft gesehen. So, deswegen, eine Entscheidung wird dir immer neue Informationen bringen, immer. So, und wenn du jetzt eben sagst, oh, ich muss nicht für mein Lebensende entscheiden, wie gesagt, außer du kriegst Kinder, da kann ich dir den Druck leider nicht rausnehmen, aber ansonsten kannst du vielleicht ein bisschen selber Druck rausnehmen, weil es heißt, bedeutet halt für dich, du musst keine Entscheidung treffen, die für immer gilt, auch wenn du dich trennst und wenn du denkst, oh mein Gott, mein Leben ist jetzt ganz furchtbar, dann wirst du neue Möglichkeiten entdecken, du wirst neue Wege finden und du darfst eine Entscheidung treffen, die jetzt für dich stimmig ist. Und dann mit dieser Entscheidung weitergehen, bis du halt eine neue triffst. Deswegen ist eine Entscheidung ist kein Endpunkt. Sie ist ein Teil eines Prozesses und sie begleiten dich auch, während du dich weiterentwickelst und zwar für immer. So, und das bedeutet, reife Entscheidungen entstehen nicht nach einer Perfektion oder aus dem Wunsch nach Perfektion. Sie brauchen nur deine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, den nächsten Schritt zu gehen und die Konsequenzen zu tragen. Auch dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge gemacht, wie du eben die Konsequenzen lernst auszuhalten, beziehungsweise auch da die Verantwortung dafür zu übernehmen und sie wirklich zu tragen. So. Und jetzt kommen die 4 Schritte, die dir helfen, um eben die Entscheidungen sinnvoll, wie soll ich sagen, zu flankieren oder sinnvoll dir einen großen Überblick zu schaffen für eben diese Entscheidung. So, und es sind spannende Perspektiven, die dir wirklich als Orientierung dienen können. Und zwar die Perspektive Nummer 1, und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann hast du das bestimmt schon irgendwo an irgendeiner Stelle gehört. Du willst wissen, was deine Werte sind. Du musst deine Werte kennen, und zwar wirklich in einer Hierarchie, welche Werte sind dir am wichtigsten. So, und da werden Entscheidungen dann leichter, wenn du weißt, wofür du stehst. Freiheit oder Sicherheit oder Wachstum oder Familie, Kreativität, Stabilität, was auch immer dein Wertesystem sagt. Ich würde auch immer zu jedem dieser Begrifflichkeiten nochmal hinterfragen, was bedeuten sie für mich? Also was genau bedeutet Freiheit? Was genau bedeutet Sicherheit? Warum willst du wachsen? Was soll eine Familie verändern oder warum willst du eine Familie haben? Also auch da die Werte nicht in Stein gemeißelt zu sehen, sondern einfach mal zu überlegen, okay, habe ich einfach die Werte, das Wertesystem meines Elternhauses übernommen oder sind es wirklich meine? Also die würde ich immer erst mal genauer unter die Lupe nehmen. Da haben wir im Membership auch einen ausführlichen Workshop natürlich zum Thema Wertesystem erkunden und hinterfragen, weil eben, wenn du dich nach deinen Werten richtest, so, dann sind Entscheidungen halt so viel einfacher, weil dann kannst du nach dem Ausschlussprinzip auch ein Stück weit gehen, wenn du sagst, okay, dieser Job, der würde mir jetzt abverlangen, keine Ahnung, 80 Stunden in der Woche zu arbeiten, Freiheit ist mir aber ein wichtiger Wert, what the fuck, dann macht der Job für dich keinen Sinn. So. Oder dieses, ich bin in Konzernstrukturen und Selbstbestimmung ist da nicht angesagt, weil da habe ich keinen Spielraum, um mitzugestalten. So, dann, und dir ist aber Selbstbestimmung wichtig, dann ist wahrscheinlich eine Selbstständigkeit deutlich besser für dich. Also für mich, auch so hart die Selbstständigkeit auch manchmal ist und ich auch Freundinnen habe, die wieder zurück in die Festanstellung gegangen sind aus einer Selbstständigkeit, auch nach vielen Jahren, für mich ist es kein Weg. Also es ist gar keine Option, weil ich Selbstbestimmung als sehr hohen Wert habe und der für mich beruflich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. So. Deswegen, Werte können sich im Laufe deines Lebens verändern. Du darfst sie einfach genauer reflektieren, also wo du gerade stehst und auch so ein bisschen für dich reinspüren, vielleicht mit anderen Menschen reden, die vielleicht ein anderes Wertesystem haben, weil auch da, ich habe zum Beispiel meinen Wert, also Reichtum war bei mir nie auf der Werteliste, das habe ich nicht gelernt in meinem Elternhaus. Und dann habe ich eine Werteübung gemacht mit einem Speditionsunternehmer, der sehr reich war, beziehungsweise der gesagt hat, naja, wenn er nur 3 Millionen am Konto hat, dann hat er echt Schiss und dann geht es ihm echt schlecht. Und das fand ich so krass und so abstrus, weil damit, mit solchen Zahlen habe ich mich damals noch nie beschäftigt. Und da hat mir, also habe ich durch sein Vorbild und so durch sein Beispiel einfach auch Reichtum auf meine Werteliste mit aufgenommen, weil damit kann man halt schöne, tolle Dinge tun, was auch immer Reichtum jetzt für dich bedeutet. Ich bin jetzt nicht super steinreich und ich habe keine Immobilien und nichts, aber ich kann halt reisen und ich kann meinen Kindern im Studium helfen, dass sie nicht arbeiten müssen und so weiter. Also ich habe einige Dinge, die cool sind, weil Reichtum ein Wert ist, nach dem ich strebe. Wie gesagt, jetzt nicht sinnloses Anhäufen von Geld auf irgendwelchen Konten, das gibt mir bis heute nichts, das ist kein wichtiger Wert, aber eben dieses, was kann ich tun mit Geld, wenn es mir gut zur Verfügung steht, und das ist mir total wichtig. So, also das ist mal der erste Schritt, dass du deine Werte wirklich kennst und hinterfragst und auch überlegst, wenn du eben einen gut bezahlten Job haben möchtest, dann muss irgendwie Reichtum oder auch finanzielle Freiheit oder finanzielle Sicherheit irgendein Wert sein, den du in irgendeiner Form recht weit oben auf deiner Liste hast. So, weil ansonsten wirst du danach nicht streben. Dann ist das nächste, du willst deine Intuition trainieren. Und Intuition ist so eine innere Stimme, die ja auch aus deiner Vergangenheit kommt, auch aus deiner Erziehung, deswegen ist immer auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber sie zeigt dir halt eine klare Richtung. Bei einer Frage neulich im Membership ging es eben darum, ja, mein Mann hat eine Beförderung angeboten bekommen, wir überlegen jetzt, ob er das machen soll oder nicht. Und dann hat sie gesagt, welche Kriterien sind denn wichtig oder wonach kann man sich denn noch richten? Und dann habe ich ihr gesagt, sie darf mal nach dem Begeisterungsfaktor schauen. Also so die innere Stimme, die würde dir quasi sagen, boah, geil, auf den Job habe ich echt Bock, auch wenn der irgendwelche Konsequenzen hat. Und das ist dann eben diese innere Richtung, dieser Begeisterungsfaktor sozusagen, der würde auch alle anderen Emotionen ein Stück weit überlärmen, übertönen, so, weil wenn du sagst, boah, das finde ich so geil und ich habe da so Bock drauf. Ich meine, ich hatte tatsächlich immer schon mein Leben lang, also nicht mein Leben lang, in meiner Selbstständigkeit immer Bock drauf, ein Buch zu schreiben. Aber ich hatte so eine Schiss davor und habe mich nie getraut und ich hatte auch Buchcoaching und ich hatte eine Freundin, die ist Buchcoach und so und dann hat sie mich immer gefragt, und wie weit ist es mit deinem Buchprojekt? Und dann ist mir immer das ganze Gesicht runtergefallen, weil ich solche Angst hatte davor und dann sagt sie immer, wenn ich dich aufs Buch anspreche, wirst du 10 Jahre älter in einer Sekunde. Und das hat wirklich für mich sehr lange gedauert, bis ich dann endlich so für mich den richtigen Ansatzpunkt hatte, wie kann ich dieses Buch schreiben, mit wem kann ich das Projekt verwirklichen. Da hatte ich dann einen Freund, der gesagt hat, hey, hast schon mal drüber nachgedacht, so und so, und wir könnten das so und so aufsetzen. Und dann habe ich das mit ihm zusammen verwirklicht und dann habe ich mein Buch geschrieben. Der Begeisterungsfaktor war immer da, aber die Ängste haben mir das lange zerschossen so. Aber das ist etwas, wenn die Begeisterung da ist, dann wirst du es irgendwann umsetzen. Punkt. So. Aber viele Menschen haben halt nicht gelernt, auf ihre Begeisterung zu hören, sondern auf die Vernunft, auf die Stimme der Erziehung, auf konservative Einstellungen und was auch immer. Und da ist halt, ja, kann man machen, aber du wirst halt damit nicht ein Leben führen, wo du sagst, Rock'n'Roll, es ist wirklich meins. Und es gibt einen Risikoforscher, der heißt Gerd Gigerenzer und der hat in seiner Arbeit herausgefunden, dass zum Beispiel ManagerInnen oder ÄrztInnen oder PilotInnen oder Feuerwehrleute, dass die oft intuitive Entscheidungen treffen, die mindestens genauso gut sind wie analytische. Manchmal sogar besser, weil sie schneller und klarer sind. So, da findest du auch was in der Podcast-Folge Intuition versus Verstand. Und auch das ist so, der Feuerwehrmann oder der Feuerwehrhauptmann oder Hauptfrau kommt zum Brandeinsatz und das Bauchgefühl sagt, boah, der Balken, den müssen wir als allererstes ansprühen, weil sonst haut uns der runter. Und da passiert noch gar nichts. Niemand anders hat es sonst bemerkt, aber die langjährige Erfahrung, die prägt dann diese Intuition und dieser Mensch kann dann wirklich aus der Hüfte schießen, was als nächstes zu tun ist. So, und das ist etwas, wo viele nicht drauf hören, weil sie hier halt auf die Stimme der Vernunft hören oder auf die Stimme eben aus dem Umfeld oder sowas. Wie kannst du nur, das wird schief gehen und was für eine Scheiße. Aber dieses, okay, wo fangen meine Augen an zu strahlen und wo will ich wirklich hin, das ist etwas, wo viele nicht geübt haben, das dem nachzugehen. So, und dann darfst du als dritte Perspektive mal deine Emotionen auch sauber einsortieren. Weil nur weil du Angst hast, heißt es nicht, dass es die falsche Entscheidung ist. Deine Emotionen sind nicht immer ein verlässlicher Ratgeber. Sie können dir wertvolle Informationen geben, aber du willst sie nicht als Grundlage für die Entscheidungen nutzen. Weil Schmetterlinge im Bauch für den Arbeitskollegen bedeutet nicht, dass das eine gute Beziehung sein kann. Oder Angst vor einer Reise heißt nicht, dass du sie nicht antreten sollst. Und da gibt es eine Podcast-Folge, die heißt Risiko oder Sicherheit, die kannst du dir auch dazu anhören. Und ich war nie verreist. Also ich bin ein Bauernhofkind und so, meine Eltern reisen, das gab's nicht, weil es war halt immer was zu arbeiten. So, und dann war meine erste Reise eben zu einem Blogger-Treffen 2015 nach Wien. Und ich hatte solche Angst, dass ich sie am liebsten abgesagt hätte. Aber ich habe sie gemacht und es war die beste Entscheidung ever, weil seitdem traue ich mich immer mehr und mehr eben alleine zu reisen und Dinge zu unternehmen und irgendwelche Länder und auch Orte zu erkunden, wo ich früher einfach nur die Hosen voll hatte. So, und dann die vierte Sichtweise oder Schritt, den ich dir mitgeben möchte, ist, hol dir wirklich Wissen, Expertise und auch Perspektiven über Podcasts, über Experten, über Bücher. Also nicht aus der buckligen Verwandtschaft. So, also welche Fakten sind relevant? Wer hat das, was ich will, schon erreicht? Welche Informationen fehlen mir noch? Welche Perspektive habe ich noch nicht beleuchtet? So, also ganz wichtig, hol dir Informationen von Leuten, die das schon erlebt haben oder die das schon geschafft haben, was du vielleicht erreichen möchtest. Und das bedeutet auch, dass du Menschen fragst, die sich glücklich getrennt haben oder die nach einer Trennung glücklich geworden sind, die vielleicht jetzt mit der Affäre leben. Ich hatte mal einen Kunden, der wollte mit seiner Affäre durchbrennen und hat ein Kumpel zu ihm gesagt, boah, scheiße, ich habe das auch gemacht und das war jetzt nicht die beste Idee. Heute bereue ich es total. Und das war ein hilfreicher Rat, weil er dadurch eben eine andere Perspektive bekommen hat. Und wir haben dann in der Klarheitssession halt nochmal genauer beleuchtet, ob denn die Affäre jetzt wirklich für ihn eine gute Option wäre oder halt auch nicht. So, er hat sich gegen die Affäre entschieden, by the way. So, also, wenn du lernen möchtest, wie du gute Entscheidungen triffst, wenn du an die Hand genommen werden möchtest, dann komm ins Liebe-Leben Premium Membership. Wir unterstützen dich da wirklich gerne. Du bekommst so viel Materialien und Fragen und Arbeitsblätter, die du wirklich nutzen kannst, um dich genau zu reflektieren. Die ganzen Workshops, die helfen dir da wirklich weiter. Weil ich finde, ein lauwarmes Leben, nur weil du immer Angst hast und nicht bereit bist, irgendwelche Risiken einzugehen und Entscheidungen zu treffen, finde ich halt so ein bisschen rausgeschmissene Zeit und ein bisschen schade drum, weil dieses Leben ist doch dafür da, um es zu erleben und nicht um es zu vermeiden. Also, wir haben uns angeschaut, warum sind Entscheidungen so schwer, vor allen Dingen, wenn sie als groß definiert werden. Sie blockieren sich selber durch die Ängste, durch Perfektionismus oder den Wunsch nach Sicherheit. So, Entscheidungen werden leichter, wenn du verstehst, dass sie Momentaufnahmen sind und keine Endstation. So, und Klarheit entsteht durch deine Werte, dadurch, dass du auf dein Bauchgefühl, deine Intuition hörst, die Logik mit an Start nimmst und auch Fähigkeiten und die Fähigkeit hast, auch Emotionen einzuordnen und dann eben auch Profis fragst oder Menschen, die sich wirklich damit auskennen. So, Entscheidungen sind ein Prozess und du darfst lernen, diesen Prozess oder diese Prozesse ganz bewusst zu gestalten, damit du ein erfülltes und liebevolles Leben führst. Ja, und nächste Woche geht es dann darum, wie Kinder sich auf eine Beziehung auswirken. Und ja, sei sehr gespannt. Mach's gut, bis nächste Woche. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, wenn du die Podcast-Folge hörst, ist schon Ende Juni, aber bis zum 30. Juni hast du noch die Möglichkeit, zu den Super-Early-Bird-Konditionen dich für die Ausbildung anzumelden. Also wenn dich das interessiert, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Und im Juli und August startet der normale Frühbucherzeitraum. Ab September kostet die Ausbildung zum Liebe-Leben-Coach dann 6.500 Euro. Das heißt, wenn du sparen möchtest, entscheidest du dich im Idealfall schon vorher dafür. Wenn du im November starten möchtest in die 6-monatige Ausbildung. Also, bis nächste Woche. Mach's gut. Arrivederci. Ciao, ciao.